diesen Philosophen. Und ich würde nach wie vor sagen, an ihren zentralen Leitideen, also mindestens bei Kant, der Denker der menschlichen Würde gewesen ist und der somit in gewisser Weise, so sehe ich das jedenfalls, auch dem zentralen Prinzip unseres Grundgesetzes zugrunde liegt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. An Hegel, der erstmals, da hat Marx ein bisschen recht, ohne Berücksichtigung der materiellen Ungleichheit gezeigt hat, dass es ohne Rechtsstaatlichkeit keine Freiheit geben kann. Wir haben von dem Kommunismus gesprochen, die marxistischen Kommunisten vergessen haben und damit in gewisser Weise, wenn es sowas wie geistige Verantwortlichkeiten geben kann, auch den stalinistischen Totalitarismus mitzuverantworten hatten, kann man zeigen, dass gerade auch für eine aufgeklärte Citoyenneté diese idealistischen Denker für mich jedenfalls unabdingbar sind.
Also in Bildung zur Gerechtigkeit, einem Kapitel aus der advokatorischen Ethik, wird ja der deutsche Herbst angesprochen. Also inwiefern sich eigentlich da die neue Linke in Deutschland im deutschen Herbst sozusagen gescheitert ist. Und das finde ich eigentlich sehr spannend, weil der Bezug hier auf Marx, dass mit Marx sozusagen die tiefen Strukturen der kapitalistischen Gesellschaft in Warenform und Fetischismus in Akkumulationsgesetzmäßigkeiten und Profitraten mit Adorno, Freud, Weber die entfremdeten und aggressionsfördernden Mechanismen von Triebunterdrückung und der verselbstständigender Zweckrationalität sozusagen entdeckt wurden. Es geht jedoch weiter. Inwiefern sozusagen, hier ist sozusagen auch das Argument, dass eigentlich mit Marx mehr oder weniger eine neue Form des Sozialismus entwickelt werden müsste. Ich gucke hier gerade nach dem richtigen Argument, weil in Bezug auf Juden, den Text Judenfrage, ist es ja tatsächlich die Auseinandersetzung mit der Geldwirtschaft. Also wie steht es denn im Zusammenhang, die Kritik an der Neuen Linken, dem deutschen Herbst und dem, was ein Sozialismus sein sollte, der eben nicht mehr historischer Materialismus
ist? Das sind ganz schwierige Fragen. Also der deutsche Herbst, der Terrorismus, der RAF. Man muss jetzt ein bisschen einkategorisieren, was hat das alles miteinander zu tun? Also der Terrorismus war die Perversion der Vorstellung, man könne eine Gesellschaft wie die der Bundesrepublik Deutschland revolutionär ändern. Das war noch ein zulässiger Irrtum, aber es war natürlich ein Irrtum. Man konnte, und kluge Köpfe haben das schon früh gesehen, die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland niemals revolutionär ändern, weil die Menschen das einfach nicht wollten und weil die Revolutionäre ihnen natürlich auch nichts Besseres als das, was sie hatten, zu bieten hatten. Der Terrorismus war die Perversion dessen. Insofern klafft eine gewaltige Kluft zwischen revolutionären oder reformsozialistischen Radikalen, wie jenen, die im sozialistischen Büro versammelt gewesen sind, und den Terroristen. Jemand wie Oskar Negt hat schon sehr frühzeitig gesagt, wer bombt und tötet, der gehört nicht zur Linken. Das kann man nur noch einmal unterschreiten. Aber, und das war auch in den politischen Kontexten, in denen ich tätig gewesen bin, man war nicht wirklich davon überzeugt, dass die parlamentarische Demokratie und der Rechtsstaat der Weisheit letzter Schluss sind. Man war der Meinung, dass wenn irgendwann einmal die Produktionsverhältnisse geändert sind, das auch zu anderen Rechts- und Umgangsformen kommen wird. Für mich war eigentlich immer klar, Sozialismus ist ein ethisches Programm oder keines. Das heißt, die Moral und die Ethik stehen am Anfang und da muss man gucken, ob und wie man die politischen und ökonomischen Verhältnisse entsprechend umgestalten kann. Was aber nicht geht Und um ein bisschen aktuell zu werden, was Denker in der oder Denkerinnen, Denker in der Tradition Foucaults auch heute noch glauben, dass man eigentlich nur die Disziplinierungsstrategien der bürgerlichen Gesellschaft und die Gouvernementalität ordentlich kritisiert, ohne sich selbst in das Gefängnis des normativen Denkens setzen zu lassen. Meiner Meinung nach, purer Nihilismus, kann überhaupt nichts Gutes rauskommen. Jemand, der die Gesellschaft verändern will, darf nicht nur negativistisch vorgehen, sondern muss das moralisch, ethisch ausweisen. Und deswegen hat man früher immer gesagt, aber natürlich, wir wollen eine andere bürgerliche Gesellschaft, aber man muss die Errungenschaften der bürgerlichen Gesellschaft festhalten. Ist ja richtig, aber es klingt so ein bisschen gönnerhaft. Es ist dann halt so eine Errungenschaft unter anderen. Es ist nicht verstanden worden, dass Hegel recht gehabt hat, dass materielle Ungleichheit hin, materielle Ungleichheit her, ohne Demokratie und Rechtsstaat kann es keine weiterentwickelten Freiheiten geben.
Also der moralische Sozialismus, also moralischer wäre in dem Sinne...
Ethischer Sozialismus wäre mein Begriff.
Okay, wäre etwas, das mit der Theorie des guten Lebens, also mit einer Theorie des höchsten Gutes vereinbar sein müsste. Was genau unterscheidet diese Idee des guten Lebens oder was ist dann eine Idee des guten Lebens im Verhältnis zu dem, wie die Linke, die hier kritisiert wird, mit sozialistischen Fragen bisher umgegangen ist, weil das möglicherweise ja auch die Fragen wiederum auf einbringt, wie man wirtschaftspolitisch agiert.
Das ist eine schwierige Frage. Zunächst mal, ein Teil der Linken war natürlich also bis hin zu Adorno der Meinung, hienieden unter solchen Umständen kann es eigentlich sowas wie ein gutes Leben nicht geben. Nicht? Also Adorno, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ist ja irgendwie auch richtig. Das Problem ist nur, die meisten von uns verhalten sich dieser Einsicht nicht gemäß, sondern eher der Einsicht des Aristoteles, alle Lebewesen und damit auch alle Menschen streben nach Glück. Wir versuchen es natürlich trotzdem. Ist es fehlerhaft? Ist es blöde? Ist es möglich? Ist es legitim? All das ist der Fall. Es ist unter allen Umständen legitim, richtig und auch moralisch wünschenswert, sein Leben so gut wie möglich zu führen. Lassen wir mal den Glücksbegriff noch einen Augenblick weg. Ich würde sagen, es kommt politisch darauf an, die Verhältnisse so zu gestalten, dass Menschen ihrem Glück nachstreben können, dass sie also mindestens die Möglichkeit haben, so etwas wie Wünsche und Ansprüche umzusetzen. Ob sie damit erfolgreich sind, ist eine ganz andere Frage. Und viele von uns, wenn nicht alle, mehr oder weniger in vielen Hinsichten, werden wir beim Verfolgen unserer Ansprüche auch scheitern. Aber man vergegenwärtige sich totalitäre Gesellschaften. Vom Extremfall des Konzentrationslagers bis zum weniger Extremfall einer Orwellschen Diktatur wie etwa Nordkorea. Dort hat man ja noch nicht mal die Möglichkeit, so zu handeln, dass man gegebenenfalls auch scheitern kann. So, also ich glaube, was Politik kann und muss, ist die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Menschen mindestens ihren Lebenszielen nachgehen können. So, und jetzt kommt der linke Einspruch. Das reicht natürlich nicht. Man braucht kompensatorische Politiken, die dafür sorgen, dass diese vorhin genannten bürgerlichen Freiheiten auch für alle den gleichen Wert haben. Ein ganz banales Beispiel. Also die bürgerlichen Freiheiten sind in einer Informationsgesellschaft einfach weniger wert wenn man nicht Radio hören kann, wenn man nicht kommunizieren kann oder wenn man nicht in der Lage ist, das Internet zu nutzen. Das ist wirklich jetzt nur ein ganz plattes Beispiel, aber es ist insofern sprechend, als das gelungene Leben nicht nur aus gutem Willen und guten Charakterzügen, sondern natürlich auch unter bestimmten materiellen Randbedingungen steht. Damit will ich jedenfalls nicht dem das Wort reden, was man so letzthin aus der Sozialdemokratie, aus der Sozialdemokratischen Partei. Der sozialdemokratische Gedanke an für sich ist sehr viel besser. Also aus der Sozialdemokratischen Partei hat rübertönen hören, dass der Begriff der sozialen Gerechtigkeit abgetan ist und dass es jetzt nur noch darauf ankommt, gleiche Chancen zu schaffen. Das ist ja schon ganz richtig, aber irgendwie heißt es auch nicht, weil die sozialen Chancen auch von einem gewissen Ausmaß an sozialer Gleichheit, die politisch und materiell garantiert werden muss, abhängen.
Und wie steht es jetzt im Zusammenhang? Also man könnte sich ja auch überlegen, dass man, um die Grundbedürfnisse zu sichern, zum Beispiel sowas wie die Meinungsfreiheit einschränken müsste. Wäre das auch etwas, gibt es Einschränkungen in dem, oder sollte es Einschränkungen geben, in dem, wie man versucht, in einer sozialistischen Gesellschaft Grundbedürfnisse für alle zu sichern?
Naja, das ist ja, wo ja alle Linken, also sogar ein Journalist wie Hermann Gremlitzer, der ja zu dieser Bush- und Sharon-Linken gehört, also dann ein wehes Herz bekommt, also Kuba. tatsächlich, Analphabetismus abgebaut, kostenlose medizinische Versorgung, öffentliche Verkehrsmittel kosten auch kaum irgendwas und man muss wahrscheinlich realistischerweise davon ausgehen, wenn jetzt der irgendwann seine Tage gezählt sind von Fidel Castro und es unter dem Druck der Exilkubaner in Florida zu freien Wahlen kommen könnte, dass das dann alles weg ist. Trotzdem würde ich immer sagen, im Zweifel für die Meinungsfreiheit, und zwar nicht aus einer utilitaristischen Überlegung heraus, sondern aus dem heraus, was ich vorhin über Kant gesagt habe, es gehört einfach zu unserer Würde, dazu, dass wir nicht zu Instrumenten des Willens anderer gemacht werden dürfen, dass wir unsere Meinung äußern können. Beinhaltet es auch das Recht auf inkorrekte oder falsche Meinungen? Natürlich. In einer demokratischen Gesellschaft wird man sich, wenn es um Meinungen geht, mit Meinungen auseinandersetzen. Kritisch und durchaus ablehnend, und man darf auch durchaus den Wunsch äußern, dass die eine oder andere Meinung aus der Öffentlichkeit verschwindet, aber nicht mit den Mitteln der Polizei und des Rechts.
Und also dann könnte man tatsächlich Kant, und hier könnte ich dann den Kant aus der Metaphysik der Sitten zitieren, nach diesem Prinzip ist der Mensch sowohl sich selbst als anderen Zweck und es ist nicht genug, dass er weder sich selbst noch andere bloß als Mittel zu brauchen befugt ist, sondern den Menschen überhaupt sich zum Zwecke zu machen, ist des Menschen Pflicht.
Genau.
Das ist sozusagen das richtige Zitat. Um nochmal auf den deutschen Herbst zu kommen, also wie ist dann überhaupt, und ich finde das immer noch schwierig einzuschätzen, weil diese Terrorismusdebatte ja in der Zwischenzeit durch Hondrich wieder aufgeflammt ist, dass Terrorismus in der Zwischenzeit ja auch wieder über Antisemitismus legitimiert werden kann. Zumindest ist das ja der Versuch eigentlich dieses analytischen Philosophen. Und da wäre tatsächlich die Frage in Bezug auf die Veränderung eigentlich sozialistischen Denkens in Deutschland, warum, wie es möglich ist, dass der Terrorismus so zu einem blinden Fleck eigentlich dieser Bearbeitung werden konnte, was man jetzt an der Auseinandersetzung auch mit der Ausstellung Deutscher Herbst eigentlich.
Ich glaube, dass dieser Terrorismus, es ist eine immerwährende Verführung, gerade für idealistische Menschen, dass sie glauben, notfalls muss man sich bis zum Ende die Hände schmutzig machen, um dann doch das Glück für die überwiegende Mehrheit schaffen zu können. Es ist letzten Endes so eine Mischung aus Utilitarismus und so einer negativen Tugend, würde ich jetzt fast sagen. Also ein früher Bolschewik, Sinjavjew, der hat gesagt, wir machen die Revolution von den 80 Millionen Menschen in Russland. 70 Millionen können wir etwas bringen, den anderen 10 Millionen nicht, die müssen verschwinden. Also da ist dann gewissermaßen so nach dem Motto, wo gehobelt wird, da fallen Späne, da muss man eben, um das Bessere durchzusetzen, auch mal, jetzt drücke ich mich ganz vorsichtig an dem einen oder anderen, auf die Füße treten. Es kommt natürlich so etwas hinzu, wie ein manichäisches Denken, ein Freund-Feind-Denken, dass es eindeutig Feinde gibt, die umgebracht werden müssen, was ja auch der Fall ist. Die antike Tradition hat ja völlig zu Recht gesagt, Tyrannenmord kann unter Umständen geboten sein. Und die vielen fehlgeschlagenen Attentate auf Adolf Hitler, das war die völlig richtige Intuition. Aber hier braucht man jetzt schon ein bisschen gesunden Menschenverstand und Urteilskraft. Das war einfach nicht die Lage Deutschlands in den 70er Jahren. Also weder Jürgen Ponto noch Hans-Martin Schleyer waren Tyrannen. Das Fatale an dieser Form des Terrorismus ist gewesen, dass die Menschen, die getötet wurden, instrumentalisiert worden sind. Sie wurden gekidnappt, damit man mit ihnen als Mittel erpresst. Sie wurden erschossen, um mit dieser Tötung etwas zu kommunizieren. Das war ja noch nicht mal Wut oder Hass, sondern hier sind Tötungsakte aus Gründen der Kommunikation vorgenommen worden. Übrigens beim 11. September 2001 genauso. Noch nicht einmal, wer immer es gewesen ist, die entsprechenden Al-Qaida-Leute werden geglaubt haben, dass sie mit diesem mörderischen Anschlag die USA militärisch besiegen können oder dort nun ihrer Form von Islamismus Verbreitung bringen können. Nein, hier sind mehr als 3000 Menschen um einer Message willen zu Tode gebracht worden. Das heißt Instrumentalisierung. Und deswegen ist Terrorismus meiner Meinung nach, und das ist jetzt ein Teil der sogenannten geistigen Auseinandersetzung, die wir leider Gottes führen müssen, meiner Meinung nach in keiner moralischen Hinsicht zu rechtfertigen. Das Problem fängt an bei der Frage, was ist Terrorismus? Ist es Terrorismus, wenn man Soldaten einer anderen Macht angreift? Nein. Im Kriegs- und Konfliktzustand ist das kein Terrorismus. Es ist aber sehr wohl Terrorismus, Kombattanten, welcher Non-Kombattanten, welcher Art auch immer, also harmlose Pendler, wie in Madrid, einfach um eines Kommunikationseffekts wegen zu Tode zu bringen.
Und wie steht es jetzt im Zusammenhang eben mit diesen Ausstellungen, also die auch geplant werden? Also wie kann man, oder das Hondrich, also mit diesen antisemitischen Überlegungen zum Terrorismus tatsächlich weniger in das Schusslicht sozusagen weniger kritisiert wurde als jetzt im Verhältnis dazu die Ausstellung zum Deutschen Herbst. Also was hat das mit dieser Bundesrepublikanischen?
Das ist merkwürdig, weil offensichtlich der Deutsche Herbst nach wie vor dem deutschen Establishment, heute sagt man Eliten, in den Knochen sitzt. Und ich kann nur sagen, zu Recht. Denn damals sind Leute persönlich umgebracht und erpresst worden, nur um irgendwelche anderen Leute zu erschrecken. Und das deutsche Establishment, die Eliten hatten wirklich damit zu rechnen, dass sie als die Menschen, die sie sind, im Einzelnen angegriffen worden. In diesen Mord- und Erpressungstaten ist die Würde dieser Menschen tatsächlich erniedrigt worden. Und so sehr eine Figur wie Schleyer eine fatale Vorgeschichte als aktiver nationalsozialistischer Besatzungspolitiker gehabt hat, so sehr muss man sagen, auch der hatte seine Würde, die nicht verletzt worden werden durfte und die verletzt worden ist. Das konnte man sehen an den Fotoaufnahmen. Das ist in diesem Film von Heinrich Brelohr auch noch einmal sehr gezeigt worden. Und es ist offensichtlich der Eindruck entstanden, dass die geplante Berliner Ausstellung dieser Problematik nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt hat. Ich würde auch sagen, da hat man dann seitens der Geldgeber arg panisch reagiert. Man hätte vermutlich mit den Ausstellungsmachern in sehr ernsthafte Gespräche über diese Thematik eintreten müssen.
In Tugend und demokratischer Charakter wird auch das Verhältnis zur Würde beschrieben. Würde ist dann eben ein Begriff, der in Bezug auf Menschen im Unterschied zur Würde, und das heißt Unantastbarkeit und Erhabenheit Gottes, erstmals in der italienischen Renaissance im Humanismus auftaucht und dort durch die völlige menschliche Freiheit, das eigene Leben zu bestimmen, analysiert wird. Wir haben dich, heißt es etwa bei Pico della Mirandola, geschaffen, damit du als dein eigener, vollkommen frei und ehrenhalb schaltender Bildhauer und Dichter dir selbst die Form bestimmst, in der du zu leben wünschst. Und in dem Zusammenhang eben wird Würde und Freiheit erstmals angesprochen. Ich finde auch die Rekonstruktion da wirklich sehr spannend. Das wiederum dann in Bezug auf die Philosophie der Aufklärung gewendet, was es dann heißt, das jüdische und christliche Erben der Gottesebenbildlichkeit, der Menschwerdung Gottes ganz hinter sich, wird dann ganz hinter sich gelassen. Aber auch dieses Bild der Menschwerdung Gottes ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, auch in Bezug auf eine emanzipatorische Pädagogik. Immer noch möglicherweise. Ja. Und dann wäre die Frage, wie man jetzt mit dem Minimalbegriff der Würde in Bezug auf ein politisches Gemeinwesen umgeht, wenn es dann nur noch bedeutet, in dem, wie die Würde des Menschen im Grundgesetz gesichert ist, davon auszugehen, dass wir es hier mit eben zivilisatorischen Grundbedingungen zu tun haben.
Das ist jetzt, fangen Sie ja philosophisch, aber dahinter steckt ein soziologisches Problem. Das soziologische Problem besteht, ist formuliert worden von einem Juristen, Ernst Wolfgang Böckenförde, der ja immer wieder sagt, und das pfeifen dann heute auch so die publizistischen Spatzen von den Dächern, dass die freiheitliche Demokratie unter Bedingungen steht, die sie selbst nicht schaffen kann. Und meistens, wenn das irgendjemand sagt, nicken auch alle ganz ergriffen. Aber es lohnt sich vielleicht doch mal einen Augenblick darüber nachzudenken, ob
das, die Würde des Menschen unantastbar ist.
Ob das tatsächlich stimmt. Ob man dazu wirklich der Religion bedarf. Ob nicht ein demokratisches Gemeinwesen aus seinen eigenen Überzeugungen und Prinzipien, Lernfortschritten und Einsichten heraus seine zentralen Maßgaben aufrecht erhält. Ich glaube, dass wir darauf angewiesen sind. Ich bin natürlich wie viele, das sagen ja heute alle, der Meinung, dass die Religionen, die das Abendland geformt haben, Judentum, Christentum und auch der Islam, dazu einen sehr, sehr wichtige Beiträge zu liefern haben. Aber ich meine, Eins muss man ja doch mal sagen, diese heiße Liebe für Menschenwürde und Menschenrechte ist jedenfalls in Deutschland, in den christlichen Kirchen, gerade mal schlappe 60 Jahre alt. Das war bis 1945 keineswegs so. Und deswegen kann man für oder gegen die Privilegierung der Religion im Grundgesetz sein. Aber zu behaupten, die Religionen müssten privilegiert sein, damit sich ein Totalitarismus, wie er sich im Nationalsozialismus ereignet hat, nicht nochmal ereignen dürfe, das ist schiere Geschichtsklitterung. Denn im Nationalsozialismus haben die Kirchen und auch die Christen beider Konfessionen sehr gerne mitgemacht, um es mal so zu. Und man muss nur heute jetzt nicht auf den Islam, aber doch auf den Islamismus schauen, um zu sehen, dass es auch hier keineswegs eine automatische Immunisierung gegen Totalitarismus gibt. Und so viel schlimmer ist in dieser Hinsicht nun der Islam auch nicht als das Christentum. Das Judentum ist ein anderer Fall, weil ihm über 2000 Jahre hinweg erspart geblieben ist, politische Macht zu übernehmen. Wo es nun heute wie im Staat Israel religiös-politisch-jüdische Parteien gibt, sieht die Bilanz dann in dieser Hinsicht auch nicht unbedingt besser aus. Also insofern sollten wir diesen Satz, dass die freiheitliche Demokratie, die Würde des Menschen von Bedingungen zehrt, die sie selbst nicht schaffen kann, jedenfalls nicht unbedingt so lesen, als seien damit die Religionen gemeint. Ich glaube, und das war ja auch der Sinn des John Dewey-Zitats am Anfang, dass eine freiheitliche Bürgerschaft sich auch durchaus selbst tragen kann.
Das heißt, diese Minimalbedingungen der Würde sind auch dann wieder welche, die einen moralischen Charakter beinhalten, und das wären eigentlich die Bedingungen, wenn es um Moralität geht, dass es sozusagen, das schafft vielleicht die Möglichkeit, um dann über Freundschaft zu reden. Was ist dann genau, um jetzt hier zu diesem Kapitel zu gehen, mit Freundschaft in einer ethischen Pädagogik?
In zwei Hinsichten. Also die emanzipatorische Pädagogik hat gesagt, also man muss frei sein, um zu urteilen. Aber wenn man jetzt ein bisschen weiterdenkt und sich Menschen denkt, die halt nur frei sind, um zu urteilen, dann ist es natürlich eigentlich recht wenig. Ich glaube, dass zu einem erfüllten und guten menschlichen Leben gehaltvolle zwischenmenschliche Beziehungen dazugehören, und zwar in zwei Hinsichten. Um selbst, und hier fängt wieder das erzieherische Problem an, man kann wahrscheinlich gehaltvolle Beziehungen umso besser entwickeln, als man selbst im Umgang mit Eltern und Geschwistern gehaltvolle Beziehungen bereits als Vorgabe erfahren hat. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch zur Ausbildung unserer Individualität nötig ist, wie wir uns in anderen spiegeln, wie wir uns von anderen abgrenzen, wie wir von anderen anerkannt werden oder eben auch nicht. Überall, wo dieses Spiegeln, dieses sich abgrenzen, dieses sich anerkennen in einem positiven, emotionalen Klima verbunden mit einem wirklichen Interesse an der Individualität des oder der anderen verbindet, haben wir es mit Liebes- oder Freundschaftsbeziehungen zusammen, die für ein erfülltes menschliches Leben unabdingbar sind. Und jetzt kommen wir natürlich zu der interessanten Frage, wie das mit Liebe und Freundschaft ist. Die Liebe unterscheidet sich nun eben von der Freundschaft dadurch, dass es in ihr noch ein sehr stark individualisierendes, leidenschaftliches Element gibt, dass Freundschaften nun abgehen muss. Das kann man also an den Kündigungsbedingungen sagen. Also irgendwie darf man schon in der Liebesbeziehung Man soll es nicht, aber man darf es sagen von einem Tag auf den anderen, ich liebe dich nicht mehr. Ich habe jemand anders kennengelernt. Bei Freundschaften geht das nicht. Sie unterliegt offensichtlich anderen Regeln. Also das sind so zwei Fälle für nicht nur für ein erfülltes menschliches Leben, sondern es sind auch sozialisatorische Voraussetzungen, um das dann später ein solches Leben auch führen zu können.
Da ist, finde ich, auch sehr spannend, dass es gerade am Anfang den Bezug gibt zu Kunderas Roman Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Da geht es ja in dem Sinne auch wiederum um die Widersprüche eigentlich einer falsch verwirklichten Utopie, nämlich des Sozialismus. Das wird aber gewendet eben hin zu dieser Frage danach, was es heißt, die Schwere eigentlich des anderen zu ertragen. Dieses Verhältnis fand ich eigentlich sehr spannend. Vielleicht ist es möglich, dazu was zu sagen. Dieses Verhältnis der Leichtigkeit und Schwere und dass genau dieses Erfahren der Schwere eines anderen Körpers auch etwas mit Liebesbeziehungen dann zu tun haben kann.
Ja, wobei es eben auch die Sehnsucht nach Verbindlichkeit gewesen ist. Und wenn ich das jetzt recht erinnere, die Hauptfigur dieses Romans ja versucht, ein leichtes Leben zu führen, indem er einfach sehr, sehr viele unterschiedliche sexuelle Beziehungen aufnimmt. Und ich habe das Buch damals so gelesen, dass ihm damit dann doch in irgendeiner Weise etwas abgeht. Die Schwere des Seins, aber das Problem mit der Schwere ist, sie ist wirklich schwer. Denn Schwere, das heißt eben auch Verbindlichkeit. Heißt eben nicht jederzeit wieder tun und lassen zu können, was man möchte. Das verbindet Milan Kundera in seinem Buch, das er jetzt preiswert zu erhalten ist, neuerdings mit Überlegungen, wie man unter einer, jetzt muss man sagen, posttotalitär-bürokratischen Gesellschaft, wie das in der Tschechoslowakei vor 1989 der Fall gewesen ist, leben kann. Ich glaube, er wollte andeuten, dass dieser verwaltet obrigkeitliche sozialistische Wohlfahrtsstaat so etwas wie Verbindlichkeiten und anderes den Menschen auch abgenommen hat. Ob das nun wirklich so gewesen ist, wage ich zu bezweifeln. Also etwa, man weiß ja aus vielen sozialistischen Staaten, dass die Menschen sich dann doch sehr stark in die Verbindlichkeit privater Beziehungen geflüchtet haben vor ihrem bürokratisierten Alltag.
Also hier ist dann sozusagen die Leichtigkeit paradox, denn diese unter Regime wäre sozusagen das gute Leben, das Leben, dass das Leben und Überleben eben davon abhing, dass man in Distanz zu seinen Rollen und Lebensentwürfen stand. Das würde bedeuten, dass man durch die Leichtigkeit dann tatsächlich diese Distanz zu den eigenen Lebensentwürfen überwinden müsste. Und wäre das auch eine Aufgabe der Pädagogik?
Na, eher anders. Ich glaube, die Pointe bei Kundera war eher, also Distanz braucht man auch, aber man muss sich immer auch auf etwas einlassen können. Und ich glaube, er hat eine Gesellschaft kritisiert, die es den Untertanen, es waren ja keine Bürger, leicht gemacht hat, sich auf etwas nicht einzulassen. Ja, ich glaube schon, Kinder müssen und natürlich entwicklungsgemäß lernen, kontinuierliche Beziehungen verbunden auch mit zwischenmenschlichen Pflichten zu erlernen und zu erwerben.
Ja. Und in Bezug nochmal auf diese Leichtigkeit und Schwere, die Oper, also um jetzt zum Beispiel zum Schluss auf die Oper zu kommen, was ist dein Interesse an der Oper? Wenn man sich Cavell, Oper und die verliehene Stimme, also die andere Stimme, ansieht, dann zeigt es tatsächlich immer in dem, wie eine Stimme gefunden wird, die Abwesenheit an die Überwindung eigentlich dessen, was abwesend ist bei Cavell, in dem, wie Cavell diese Abwesenheit hervorhebt, die Abwesenheit eigentlich der Frau aus dem politischen oder auch aus dem gesellschaftlichen.
Also das ist bei mir anders. Also ich muss einfach sagen, ich bin da ein blutiger Laie und einfach wirklich nur ein Liebhaber. Ich bin im völlig unmusikalischen Hause aufgewachsen. Man hat kein Instrument und nichts gespielt. Mein Vater hat sich gelegentlich gerne Opern im Radio angehört, aber meine Eltern, die sind auch mit mir als Kind nie in die Oper gegangen und gar nichts. Ich habe kein Instrument gespielt, war deswegen auch an der Schule, auf die ich gegangen bin, irgendwie eine Außenseite. Das war ein sehr bildungsbürgerliches Gymnasium. Und bin eigentlich, nachdem ich mich lange Zeit für die Sprechkunst der Bühne, also wie Schüler und Studenten, fürs Theater interessiert habe, relativ spät, erst mit Mitte 30, darauf gekommen, in die Oper zu sehen. Und was ich dort in manchen, nicht in allen Fällen gesehen habe, das war einfach außerordentlich überwältigend. Und zwar genau deswegen, weil dort zwei Kommunikationsweisen vorgeführt werden. Einerseits tatsächlich dramatischste Handlungen und Entwicklungen, aber zugleich, und das kann das Sprechtheater nicht, auch wenn die Akteure noch so anrührend spielen, gibt es in der Oper mit der Musik eine zweite Sprache. Eine Sprache und Artikulation von Gefühlen, die ihresgleichen sucht. Und damit ist die Oper für mich die Kunstform, in der die Gefühlslagen einer Gesellschaft artikuliert werden. Was hat das jetzt, und vielleicht können wir so die Sache runden und zu einem Ende kommen, was hat das jetzt mit den Tugenden zu tun? Dann die erste bedeutende Oper, die wir kennen, ist die Oper Die Krönung der Poppea von Claudio Monteverdi. Eine furchtbare Geschichte, wie der römische Cäsar Nero versucht, seine Frau loszuwerden, gar ermorden zu lassen, um eine andere zu bekommen. Verwicklungen, Intrigen hin und her. Sehr wichtig. Aber was mich im Hinblick auf die Tugenden besonders interessiert hat, ist, da gibt es ein Vorspiel. Ein Vorspiel, in dem drei allegorische Figuren einen Wettstreit aussingen. Also einerseits das Glück, Fortuna, auf der anderen Seite die Tugend, Virtu. Die giften sich da an, was wichtiger ist im Leben, tugendhaft zu sein oder in kluger Weise das Glück ergreifen zu können. Und dann kommt die Liebe, Amor, der sagt, ihr seid überhaupt nichts mehr, eure Zeiten sind vorbei. Jetzt kommt die Zeit der Liebe, die Zeit der Leidenschaft. Und das zeigt dann auch diese Oper, Die Krönung der Poppea. Es ist ja ein sehr politisches Werk. Es geht, was darf ein Herrscher tun oder nicht? Und die Krönung der Poppea zeigt, dass Tugend und Zufall überhaupt keine Kräfte sind, sondern dass es letzten Endes die mehr oder weniger blinde Leidenschaft in Verbindung mit einem ziemlich garstigen politischen Kalkül ist. Das war schon zu Monteverdis Zeiten Zeitkritik und kann uns auch heute in einer geglückten Inszenierung auf die Frage stoßen, wie es eigentlich im öffentlichen politischen Leben zugehen soll. Ich mochte mich jedenfalls mit der Niederlage, die Virtu, die Tugend dort hinnehmen musste, nie abfinden.
Ja, das ist wunderbar. Wenn man sich die Diskussionen, die beim Kommunismuskongress gelaufen sind, anhört, dann wurde da auch die Leidenschaft favorisiert, die dann beispielartig gewesen sind für die Bildung eigentlich politischer Ideale.
Leidenschaft ist nichts Schlechtes, aber wie die Antiken schon gewusst haben, sie kann gelegentlich dazu führen, blind zu werden. Ein Anstoß für dieses Buch über die Tugenden ist gewesen, dass ich noch einmal rein zufällig mir von Bertolt Brecht die Flüchtlingsgespräche vorgenommen habe.
Die haben wir jetzt auch gelesen im Rahmen von...
Mit einem absolut erstaunlichen Ende. Da sitzen dann diese beiden Männer in der Emigration und dann ruft der eine den anderen davor zu auf, mit ihm auf den Sozialismus zu trinken, aber bitte vorsichtig. Und dann kommt dann, was wir für den Sozialismus brauchen, das ist der größte Egoismus und die größte Selbstlosigkeit. Bertolt Brecht, also, der hat das Problem genau erkannt und alle Versuche, das zu entmischen, werden vermutlich schiefgehen und zu gravierenden politischen Misserfolgen führen.
Um das nochmal in eine philosophische Richtung zu bringen, ganz zum Schluss sozusagen, ist bei Cavell eben die Kritik eigentlich, oder nicht Kritik, oder die Analyse Cavells besteht darin, dass auch Kant eigentlich mit einem Dilemma zu tun hatte, nämlich, dass es eben durch Platon sozusagen das Reich der Erscheinung und das der Ideen gibt. Und genau in diesen zwei Standpunkten sollen sich die Voraussetzungen des Menschseins eigentlich immer noch befinden. Und das ist ja auch in dieser Frage nach Natur- und Tugendlehre im Verhältnis zu sehen.
Oder?
Was ist da sozusagen, wie löst man dieses Dilemma?
Wir haben lange Zeit eben von Kant nur die Kritik der praktischen Vernunft und die Kritik der reinen Vernunft gelesen. Wenn man die anderen Schriften Kants liest, angefangen von der Kritik der Urteilskraft, in der auch von Tugend und Ästhetik die Rede ist, bis zu seinen späten anthropologischen Überlegungen, da könnten wir lernen, dass diese alte Dichotomie so überhaupt nicht stimmt. In einer späten Schrift Kants der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht ist die Rede vom logischen Egoismus, der zu kritisieren sei. Also davon, dass wir unsere Sozialbeziehungen altruistisch gestalten können und auch gestalten sollen und dazu sogar eine gewisse natürliche Neigung haben. Tugendhaftes Verhalten würde sagen, es kommt darauf an, genau diese Neigungen zu kultivieren.
Okay, dann würde ich sagen, Bildung und Glück, Voraussetzungen der Tugendlehre und der Bedingung einer moralischen oder auch ethischen Sozialisierung. Dann vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich. Dankeschön.
Danke. Okay. Jetzt folgt der Prolog von Monteverdis Krönung der Poppea. Thank you.
Ladies and gentlemen, it gives me such a great pleasure to be here today, have this great honor in playing along with my colleagues for you.
Wunderschönen guten Tag zu Recycled Music. Leider habe ich es heute mal wieder nicht ins Studio geschafft, aber ich habe das Wetter ist einfach danach ein paar lustige oder schön im Wetter angepasste Latin-Flavor-Tracks rausgesucht und ich hoffe, dass ihr damit die nächste Stunde bei Recycled Music euren Spaß habt.